Zunächst einmal möchte ich Dank sagen an die Organisatoren dieser Konferenz. Danke, dass Sie mich eingeladen haben und mir die Möglichkeit geben, Sibelotsky vorzustellen, ein sehr berühmter Dichter in Russland. Ich weiß nicht, inwieweit er hier bekannt ist im Westen. Ganz besonders für Deutschland kann ich das nicht sagen, aber ich hoffe natürlich, dass er auch hier bekannt ist. Und dann würde ich mich für meine Stimme entschuldigen. Die habe ich vor kurzem verloren, weil ich bin von jetzt irgendwo quer durch die Welt gereist, von New York, Moskau, Kiew, hierher. Aber ich bemühe mich trotzdem zu sprechen. Nikolai Sabalotsky, die philosophische Poesie der russischen Kosmologie. Und hier würde ich beginnen wollen mit seinem Porträt in den Jahren, als er noch jung war und in Leningrad lebte. Geboren ist er 1903, wie Sie sehen, das Jahr, in dem Fjodorow starb. Also von der Natur her kann man schon sagen, ist ja eine Kontinuität gegeben. Ein neuer Dichter und Philosoph. Ein kurzes Zitat von Sabalotsky, und all diese Zitate habe ich selbst hier übersetzt ins Englische. Ich werde das auf Englisch vorlesen, und wer dann Russisch lesen kann, kann sich das gerne selbst dann auch direkt. Wenn man Verrücktheit mit Vernunft bindet, und dann werden poetische Elemente entstehen. Das Schicksal Sabalotskis ist einmalig. Auferstanden aus der Asche ist genau das, was ihn ausmacht. Er hat Exil, während Stalin überlebt, Gefängnis überlebt und war stark genug, zurückzukommen in die Literatur. Er hat 40 Jahre lang geschrieben und die gesamte Epoche abgedeckt, unheimlich viel geleistet. Er hat mitgewirkt an Oberio, Abidini, Realnava, Iskustva, die Avantgarde der 20er hat er mitgemacht, die Tauwetterperiode der 50er und auch die ersten Jahrzehnte des Diktats der Proletariats und die ersten Ablehnung des Totalitarismus. Er ist immer populärer geworden in Russland, ganz besonders in den letzten anderthalb Jahrzehnten. Und er kommt auch im Westen immer mehr gut an. Sabalotsky ist ein interessanter Dichter und Philosoph und sein Verständnis der Naturphilosophie hat er poetisch beschrieben. Sein erstes Buch hieß Stadtsee, Columns, also Wachstumssäulen 1929 und sein letztes Gedicht war Rubruk in der Mongolei 1958. Kontinuierlich hat Sabalotsky gesucht nach einer Lösung für die Frage von Leben und Tod. Die Mission, die Transformation des Menschen und der Erde, der Platz des Menschen im Universum und die Unsterblichkeit des Menschen und wie sie erreicht sein könnte. Seine Ideen gehen zurück auf seine intellektuelle Konzentration. Sie zeigen seine Vision verschiedener Probleme in Russland, in der Menschheit insgesamt. Geht ein auf physische, spirituelle, soziale Seiten der menschlichen Existenzen. Das war wichtig für den russischen Kosmismus insgesamt. Und Sabalotsky kann man hinzurechnen. Seine philosophischen Antizipationen wurden beeinflusst von Fjodorow, Solowjow, Tsiolkovsky, Vernadsky, Aristoteles, Skvarada, Suchova, Kabylin, Ingorsky, nur einige zu nennen. Er versucht, den Kosmos und den Platz des Menschen darin zu verstehen und er hat die philosophischen Theorien auf seine Art ausgelegt. Seine Sichten wurden in drei verschiedenen Schreibephasen dargelegt. Frühe Phase 23 bis 29, dort kann man sagen, da schreibt er über den Held im urbanen Raum. Das heißt, es ist sein urbaner Kosmismus. Dann haben wir seine zweite schöpferische Phase, 1929 bis 38. Da geht es um den Helden im Dorf, in der irdischen Natur, in der Gesellschaft. Das ist mehr oder weniger seine rurale oder naturkosmistische Phase. Seine letzte Phase, 47 bis 58, da geht es um den Held in der Geschichte, in Zeit und Raum. Insgesamt kann man diese drei Phasen zusammenfassen. zu dem Begriff Naturphilosophie Sabalutskis. Seine poetische Kosmologie, wie es auch häufig genannt wird. Grundlage der Naturphilosophie ist hier das Konzept der Metamorphase. Ständige Transformation auf atomarer Ebene von Materie in Geist und vice versa. Seine Zeitgenossen haben gesagt, er hat sich selbst immer bezeichnet als materialistischen, monistischen. Das heißt, er hat die Einheit des Spirituellen und des Materiellen betont. Hier hat Tschukowski etwas darüber geschrieben. Er hat sich immer als Monist betrachtet. Das heißt, er war gegen Dualismus. Dualismus hat er verachtet. Er hat gesagt, Dualismus ist immer der Ablehnung der Opposition zwischen geistigem und materiellem Leben. Er meinte mit Unsterblichkeit nicht, dass die Seele außerhalb des Körpers besteht. Er hat gesagt, alle spirituellen und körperlichen Qualitäten des Menschen sind unsterblich, denn nichts verschwindet in Natur, sondern ändert nur seine Form. Fjodorows Einfluss auf Sabalutsky ist bekannt. Er hat versucht, die Imperfektionen der Welt zu überwinden, basierend auf der Unmöglichkeit, Zeit und Raum zu überwinden. Das ist immer der Kampf gegen den Tod gewesen. Das Schaffen von Menschen ist wichtig. Sieg über die Zeit bekommt man über Unsterblichkeit. Sieg über den Raum bekommt man, indem man ständig in der Lage ist, durch das Universum zu reisen. Überwindung des Todes wird alles Böse auf Erde überwinden. Wettbewerb und Tod. Und man hat damit die Möglichkeit, mehr Wissen zu gewinnen und die einmalige Persönlichkeit des Menschen auszubauen. Die Konversation mit den toten Vorfahren liest man im Triumph der Landwirtschaft. Tarschestwo Zemlezelia. Hier spricht er über die Auferstehung aller Toten. Wenn ich Zeit habe, werde ich über dieses Gedicht noch sprechen. Vernadsky hat eine ähnliche Idee. Er hat auch gesagt, der Mensch verzehrt Dinge, das ist nicht gerechtfertigt. Und das schreibt Sabalutsky auch in seinem Gedicht Der böse Wolf, die Versuchung, Abendessen. Die Verbindung zwischen Salavjow und Sabalutsky sieht man in dem Konzept der Überwindung der sexuellen Barrieren. Salavjow sah das als den wichtigsten Weg zur Erringung der Unsterblichkeit. Tsiolkovsky. Nun, Sabalutsky hat einiges gelesen von Tsiolkovsky und das hat ihn sehr beeindruckt. Er hat mehrfach an Tsiolkovsky geschrieben und hat Antworten erhalten und sogar Buchkopien von Tsiolkovsky. In einem Brief schreibt Sabalutsky: Ihre Gedanken über die Zukunft der Erde, der Menschheit, der Tiere, der Pflanzen haben mich sehr beeindruckt und das liegt mir sehr nahe. In meinem noch nicht veröffentlichten Gedichten habe ich versucht, diese Gedanken auszubauen, soweit ich konnte. Tsiolkovsky liebte, dass der Kosmos voll verschiedener Lebensformen ist, aber dass nur das Atom unsterblich ist und man ist ein Gasudarstva Atom, auf ein Staat der Atome, der ebenfalls unsterblich sein konnte. Unsterblichkeit für Sabalutsky war daher materialistisch und in dem Sinne war er unterschiedlich als Fjodorow und Solovyov. Atomare Unsterblichkeit, sagt Tsiolkovsky, ist viel wichtiger als das Individuum. Sabalutsky und Fjodorow jedoch sagen, dass jedes menschliche Wesen wertvoll ist. Suchowaka Boylin, ein Dramatiker, fast vergotten, vergessen. Und seine Ideen sieht man auch bei Sabalutsky. Suchowaka Boylin hat davon geträumt, dass die Menschheit wieder aufersteht als das perfekte Volk in Vsemir durch die Kraft des Intellekts. Dann haben wir noch Alexander Gorsky, seine Theorie des Lebens als Reflexion interner erotischer Prozesse. Gorsky sagt, Kunst ist eine spezifische Form eines Traumes, eines neuen externen Körpers. Und das ist eben auch eine der wichtigsten Ideen Zabalotskis. Wie verändert sich die Welt und wie ich mich verändere? Nur mein Name bleibt gleich. Was ich bin, bin nicht ich. Es gibt viele von mir oder uns. Was lebt, bin ich. Bin schon vielmal gestorben, damit mein Blut nicht kühlt. Wie viele Leichen habe ich von mir selbst entfernt? 1937 geschrieben. Und da gibt es zwei Gedichte mit dem gleichen Titel. Natürlich, in meiner Übersetzung finden wir keinen Reim wie im russischen Original. Es klingt auf Russisch ganz anders. Es reimt sich, es klingt, es schwingt. Und das können Sie gerne hier auch in Russisch dann lesen. In Columns haben wir Erotizismus. Sexualität wird negativ und grotesk jedoch dargestellt. Und das ändert er später und wird eher philosophisch hinsichtlich der Erotik. Er sieht das Thema unterschiedlich und breiter gefasst als Teil der Metamorphose der Natur, als Projektion kosmischer, universeller Prozesse. Seine folgenden Aussagen zeigen, wie er den Menschen ansiedelt im Sonnensystem innerhalb der Theorie der russischen Kosmisten. Schauen Sie sich die interessanten Zeichnungen in diesem Buch an und die Beschreibung der Konglomeration auf der Milchstraße, die alle rund sind. Sehen Sie, dass diese Punkte einen Menschen darstellen und die Sonne ist nicht im Zentrum des Ganzen, sondern liegt direkt auf dem Sexualorgan. Die Erde ist wie der Samen des Universums. Zabalotsky hat hier dieses Buch 1955 veröffentlicht. Zabalotsky sagt, Natur ist die Einheit der Lebenden, der toten Materie, die sich aus dem Chaos heraus in Harmonie entwickelt. Führende Rolle in diesem Prozess hat der Mensch als Träger des Bewusstseins der Natur, als höchste Stufe der natürlichen Entwicklung, ist der Mensch zuständig für die Transformation der Natur, entsprechend ihrer Gesetze, nicht gegen die Gesetze der Natur. Die Natur ist wichtig für den Mann, verlässt sie auf den Menschen. Das ist ein zentrales Bild in Zabalotskys Arbeit. Säule ist hier seine poetische Metapher für Mann, für den Menschen als ultimative Stütze der Natur. Seine transparenten Säulen ist eine Metapher für den transfigurierten Menschen, seine Seele nach dem Tode. Das ist die poetische Umsetzung von Tsiolkovskys Hypothese progressiver Rekombination der Atome in der Natur. Sieht man die führende Rolle des Menschen und seines Intellektes, dann glaubt auch Zabalotsky daran, dass auch die Natur ein Bewusstsein hat, weil sie reflektieren kann und reflektiert wird. Natürliches Bewusstsein bewegt sich in der Zeit und verändert sich durch die Willensstärke. Die Welt der Natur ist die Welt endloser Metamorphose. In dieser Metamorphose wird natürliches Bewusstsein geboren. Diese Interaktion ist oft antagonistisch. Eine perfekte Kreation, Sverschennet Varenje. Oder die Interaktion ist die ewige Weinpresse. Das führt zur Befreiung des menschlichen Intellekts und zur Unsterblichkeit des Menschen ultimativ betrachtet. Säulen. Sein erstes Buch, Stolpe, Säulen, manchmal auch anders übersetzt. Das ist der Anfang der philosophischen Entwicklung Zabalotskys. Er sagt, der Titel geht zurück generisch auf seine ganze frühe Poesie der 20er Jahre. Stolpe heißt kleine Säulen oder Stützen. Das ist die kritische Metapher des Autors für die noch unreifen Gedanken, die zurzeit wachsen, von kleinen hin zu großen Säulen. Stolpe im Russischen, im Gegensatz zu kleinen Säulen, Stolpe. Die großen Säulen sind eben die Metamorphose, die er darstellt. Und hier geht er zurück auf seine frühe Poesie. Säulen sind poetische Mittel, die er einsetzt, und sie kommen immer vor in seinen frühen und seinen späteren Werken, auch in seinem letzten Werk Rubruk in der Mongolei. Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft sind das semantische Zentrum des Buches Columns. Solche Widersprüche sind die Vorbedingung für Entwicklung. Das ist Sabalotskis Ansatz, entsprechend Hegel. Und das zeigt, dass er genauso Philosoph ist, wie er Dichter war. Seine Widersprüche, sie zeigt er immer wieder in seinen Büchern. Metamorphose unterstreicht die Interaktion zwischen dem lyrischen Helden des Buches und dem Autor. Und das Buch identifiziert seinen Protagonisten nicht. Seine Personen tragen verschiedene Masken, aber gleichzeitig sind sie alle vereint durch den Protagonisten. Der Protagonist ist ein sozialer Außenseiter, ein Fremder in der Stadt, nicht verstanden von anderen und ausgeschlossen aus der Feier der Gemeinschaft. Hier schreibt er, es gibt keinen Zweifel daran, die Welt ist in sich geschlossen. Schmutztropfen nur treten heraus, wo das Idol der Weisheit sein sollte. Hier können wir sehen, dass er hier auch ganz besonders präsent ist als Autor. Die Frage des Protagonisten und seiner Beziehung zum Autor ist sehr, sehr wichtig, aber ist auch eine schwierige Frage. Eine zentrale Person in dem Buch ist das Kind, Mladenets. Es ist eine sehr zweideutige Gestalt. Sie ist manchmal Baby, manchmal Engel, manchmal sogar eine Totgeburt. Und hier sehen wir diese Verbindung auch zum Autor. Im Buch gibt uns Zabalotsky keine einfachen Hinweise auf die Transformation dieses Kindes, dieser Totgeburt, dieses Engels. Manchmal ist es Wächter, manchmal Komsomol-Aktivist, manchmal einfach ein Hühnchen, verschiedene Situationen. Und das Kind kocht sich Porridge aus blauen Körnchen, irgendwo satirisch ähnlicher. Und wie die Prostituierten, die in der Ecke aufgehängt sind, hängt manchmal dieses Kind mit dem Kopf nach unten in einer Alkohollösung und bittet darum, in den Himmel entlassen zu werden. Dieses Kind ist Hauptmedium für den Autor, seine negative Haltung zur neuen ökonomischen Politik darzustellen. Der Komsomol-Aktivist sollte ja eigentlich in diesem Buch als Symbol der Revolution gezeigt werden, aber der Autor zeigt ihn als unreifen, geilen Mann. Es gibt noch eine Beziehung zwischen dem Kind und dem Wächter. Der Wächter wurde von Sabalotsky erdacht, wo er selbst Wache schieben musste. Und er ist damit das Selbstporträt des Autors im Gedicht. Andererseits gibt es ebenfalls eine positive Darstellung des Kindes als Kind Welt, Mladenets Mir, und als Kind Brot, Mladenets Chleb. Das Kind Brot verkündet die Welt, sagt der Poet. Und das ist eine Erklärung für den zweiten Teil, wo das Kind unterschiedliche Inkarnationen annimmt als Resultat der Metamorphose des Protagonisten. Indem er diese komplexen Transformationen des Freaks zum Kind, zum Museumsausstellungsstück zeigt, zum lebenden Soldaten, zum Kindbrot, zum Kind, zur Kindwelt und zum Autor selbst. Damit zeigt er seine Hauptidee, Metamorphose. Als untrennbarer Teil der Natur sind ebenfalls, diese Metamorphose ist ebenfalls eine Qualität des Autors selbst. Er will sich befreien, nicht nur vom Gefängnis der Stadt, sondern auch von der imperfekten menschlichen Hülle und vom Käfig der Erde. Das ist das Hauptziel Sabalotskis. Wie die Stadt ist die irdische Natur eine großes Gefängnis, Vasoka Churma, nicht der Platz, an dem der Mensch sein sollte. Und wie seine künftigen Arbeiten zeigen, wird Sabalotsky diesen Käfig verlassen, hineingehen ins Universum und sehen, wie die Metamorphose im Kosmos stattfindet. Sabalotsky sagt, die künstlerische Kreativ ist nur ein Versuch, sich zu befreien aus dem unzulänglichen menschlichen Körper. Und das zeigt er tief in seinen Gedichten. Hier würde ich Ihnen gerne eine Illustration zeigen wollen. Ich denke, das zeigt sehr gut das Wesen seines ersten Buches, Säulen. Ganz besonders hier dieses Baby. Es hat seine Höhle verlassen und geht in den offenen Kosmos ein. Das ist ein Bild von Robert Pasternak, einem zeitgenössischen kanadischen Künstler. Er hat es mir gestattet, dieses Bild hier zu zeigen. Die Geburt heißt dieses Bild von Robert Pasternak. Wie wir gesehen haben, beginnend mit Columns, hat Sabalotsky damit begonnen, Nachweise für seine Möglichkeit zur Metamorphose zu sammeln. Seine Gedichte sind Beispiel für die Transformation von Materie ins Ideal und vice versa. Eins der Prinzipien Sabalotsky seit Jugendjahren war das Prinzip der Primärnis, der Körperlichkeit, die fast spürbare körperliche, reale Figurenwelt, die er erschafft. Es ist also nicht überraschend, dass Sabalotsky philosophische Nachweise gesucht hat. Er hat immer danach gesucht, seine eigene Einmaligkeit zu finden. Er sagt zum Beispiel, könntet ihr mir überhaupt erklären, wo diese seltsamen Bilder und Gedanken herkommen? Das stammt aus Fragen an das Meer. Der Dichter ist überzeugt, dass das nicht nur seltsame Bilder und Gedanken sind und seine Dinge materialisieren sind. Er sagt, ich bin in der Lage, die wichtigste Transformation zu durchlaufen, die Translation der Materie ins Ideal. Um in mein kleines Buch meine täglichen Eindrücke zu schreiben, Zitat, und um das Ideal ins Material zu verwandeln. Aber ich, monotoner Mensch, habe die glühende Pfeife in meinem Mund. Ich blase den Rauch und die Worte meinem Atem gehörend fliegen in die Welt und werden Objekte. Es ist die Kunst des Gedichteschreibens, die für Sabalotsky den Nachweis der Metamorphose darstellt. Die persönliche Möglichkeit, das zu sehen, zeigt, dass er eine hohe Mission hat als Poet. Damit wird er für sich selbst eine einmalige Persönlichkeit. Und das ist er auch in unseren Augen als die, die wir ihn lieben. Das nächste Gedicht ist das berühmte lange Gedicht, The Poem, The Triumph of Agriculture, der Triumph der Landwirtschaft. Die Naturphilosophie der 30er Jahre haben ihn diese Dinge schreiben lassen. Seine Gedichte, die Vögel, der böse Wolf, die Bäume, das ist die zweite ländliche Phase, rurale Phase. Der Triumph der Landwirtschaft ist eine komplexe, dunkle Arbeit. Das ist die Einschätzung, die gegeben wurde von Yefim Etkind. Und die philosophischen Ideen lassen sich sicher auch anwenden auf das literarische Schicksal und sein Leben. 1933 wurde das Buch veröffentlicht, das Gedicht veröffentlicht und sofort war es verdächtig, weil es war satirisch und angeblich politisch inkorrekt. Im Gedicht findet man alle möglichen literarischen Techniken und Bilder, die Avantgarde, die schon damals nicht mehr akzeptiert wurde als ungewöhnliche Darstellung des Gedanken der Kollektivisierung, groteske Elemente bei der Darstellung eines Soldaten als Vertreter der Behörden, die Zuschreibung menschlicher Qualitäten an Tiere und die Überlegung über die Existenz der Seele. Die Kritiker haben sofort reagiert und haben gesagt, dieses Gedicht ist eine offene Herausforderung an die Kollektivisierung, eine böse Karikatur des Sozialismus, eine Verspottung der Kollektivierung. Insbesondere aber wurde das Gedicht genutzt als formaler Vorwand, um Sabalotzky zu verhaften, ins Gefängnis zu stecken, und schließlich ging er 8 Jahre ins Exil. In diesen Gedichten kommen Sabalotzkys Hauptgedanken vor. Und zwar ist dieser Hauptgedanke darin zu sehen, Mensch und Natur zu versöhnen. Der Mensch ist das Gehirn des Menschen, das Bewusstsein der Natur. Er muss die Tiere und Pflanzen befreien und muss den weisen Gesetzen der Natur folgen. Es ist notwendig, Beziehungen herzustellen mit der natürlichen Welt. Menschen, Tiere und andere lebende und tote Objekte leben im Universum, interagieren innerhalb eines sozialen Kontextes. Die soziale und intellektuelle Befreiung der Tiere und ihre Gleichheit mit dem Menschen ist das Hauptthema des Gedichtes. Sabalotzkys Gedanken liegen hier so ähnlich wie die bei Suchowa Kabulin. Und das sieht man ganz besonders in einem anderen Gedicht, das heißt Nashnoye Besede, nächtliche Gespräche. Es war die Ursprungsphase für das Gedicht Triumph der Landwirtschaft. Der Baum transformiert sich hier in eine körperlose Seele, in den Geist von Tieren und Menschen. Das erinnert uns an Suchowa Kabulins Menschen im Vsemir. Suchowa Kabulin sagt, man muss hier natürliche Auswahl treffen und die primitiven Stämme werden hinweggefegt von der Evolution. Nur die Besten werden das Recht haben zu leben bis in das Stadium der allumfassenden Wir, der Vsemir. Sabalotzky hingegen sagt, dass sich alles transformiert als intellektuelles Wesen, dass sich alles verwandelt in intellektuelle Wesen, die genauso oder sogar noch besser sind als der Mensch. Anders als bei Säulen, wo man groteske Monologe findet, hat man in Triumph der Landwirtschaft die Möglichkeit, Dialog zu lesen zwischen dem Menschen, Lebenden und Toten, und den Tieren. Diese Dialoge ziehen den Leser in die philosophische Diskussion hinein, wo gesprochen wird über die Grundfragen der Philosophie, nämlich Beziehungen zwischen Materie und Ideal. Wir kommen hier zum zweiten langen Gedicht, der verrückte Wolf, der böse Wolf. Menschen und Tiere sind hier dem Menschen, Pflanzen und Tiere sind dem Menschen gleich. Der böse Wolf ist ein alter Träumer, er lebt im Wald, ist kreativ und fragt ständig philosophische Fragen, und er schaut nicht auf den Boden wie die anderen Tiere. Er schaut immer nach oben zu den Sternen und er sagt, der Strahl meines Auges richtet sich direkt auf den Himmel. Er träumt davon, fliegen zu können, frei zu fliegen wie ein Vogel und die Sterne zu erreichen, den Stern Chigir, und zu sehen, wie groß das Universum wirklich ist. Der Wolf ist neugierig und sagt, warum haben Tiere nicht so einen aufwärts gerichteten Hals wie die Menschen? Er möchte, dass sein Hals gerade wird, damit er in den Himmel sehen kann. Und das Ministerium des Universums entschlüsseln kann. Er nutzt eine Maschine, um seinen Hals gerade zu richten, obwohl das wehtut. Der Wolf glaubt an die Einheit der Natur und versucht, das durch eigene Experimente zu beweisen. Er atmet und sein eigener Geist geht damit in eine Pflanze. Er macht ein Experiment. Er beatmet die Pflanze und sieht, wie daraus ein kleiner Hund hervorgeht. Damit gibt er seine eigenen Partikel weiter an eine animierte Pflanze. Der Wolf macht ein weiteres Experiment. Er will eine Birke in ein Kamel verwandeln, aber das geht schief. Und er sagt, okay, die Mysterien der Natur kann ich nicht entschlüsseln. Er versucht sogar selbst zum Baum zu werden. Das macht er so, indem er sich eingräbt und ohne Essen und Trinken 2 Wochen da verbleibt im Boden, aber er wird trotzdem kein Baum. Dadurch erkennt der Wolf, dass die Kreation des lebenden Objektes nicht einfach die Transmission von Partikeln darstellt, sondern etwas Mysteriöses, etwas Heiliges, etwas, das dem Menschen nicht zugänglich ist. Selbst die kühnsten Träumer sind nicht in der Lage, das zu tun, was die Natur kann. Indem er sich selbst mit praktischem Wissen bereichert hat, glaubt der Wolf, dass er jetzt etwas hat, was die anderen nicht haben. Wer die Sterne sieht, wer in der Lage ist, mit den Pflanzen zu sprechen, wer in der Lage ist, die Gedanken zu sehen, hat keine Angst vor dem Tode und er hat keine Angst vor der Erde. Das ist Zabolotskis eigene Erklärung über sich selbst als Philosoph, der gelernt hat, die wichtigsten Gesetze der Natur zu verstehen. Er glaubt, dass jede Kreatur die gleichen Atome enthält und sich in einem anderen Objekt wiederfindet, nur in anderer Art und Weise. Das ist der Gedanke, den der Wolf auch äußert. Ich verstehe die Atmosphäre, sagt er. Mein gesamter Bauch wird hineingeworfen in die Luft wie ein Ballon. Der Druck meiner Hand wird aber dem Raum nicht nachgeben. Die Stärke des Willens wird die Luft überwinden. Das führt den Wolf zu seinem abschließenden Akt, Flug und Tod. Der Wolf weiß, dass es schief gehen kann und tragisch enden kann, aber er will seinen Traum verwirklichen und dies tut er. Er sagt, ein kleines Tierchen, ein Waldschrat mit einem idiotischen Hut, bin ich doch der Zar der Erde. Ich bin der Gladiator des Geistes. Ich bin Harpagon, der in den Himmel gehoben wird. Nur 2 Worte noch über Rubruk in der Mongolei. Das letzte Gedicht von Zabolotsky, 58 abgeschlossen. Ich würde sagen, das ist der Höhepunkt des Schaffens Zabolotsky drückt den Gedanken aus, dass das Irdische, das Kosmische gegenseitig voneinander abhängen. Das Irdische ist nur ein Stückchen Himmel und vielleicht sogar das Beste. Rubruk ist ein französischer Missionar in der Mongolei und er bekommt Verkündigung vom Himmel. Und hier kann er damit das Geheimnis der Natur entschlüsseln. Ich würde hier abschließend sagen, dass in den 20er und 30er Jahren Zabolotsky die Metamorphose verstanden hat als endlose Serie der Transformationen lebender und toter Natur. Verschmelzung von Materie und Bewusstsein. Diese Vision nimmt fast religiöse Resonanz an in Rubruk. Und das ist, wie gesagt, sein Abschluss der Naturphilosophie. Hier geht er auf die Theorie des Gottmenschen ein. Und für ihn ist Gott die Natur. Das ist wieder Robert Pasternak, seine Illustration für Zabolotskys Rubruk in der Mongolei. Also seine Darstellung der menschlichen Geschichte aus kosmologischer Sicht. Die 25. Nacht heißt dieses Bild. Und das ist Zabolotsky im Jahr 1958. Dankeschön.